Weiß jemand, wann die Bibel abgeschlossen wurde? In der Form, wie wir sie heute haben? So circa 100 nach Christus. 100 nach Christus. Aber aus was haben die ersten Christen den Willen Gottes gelehrt? Heiliger Geist ist schon mal sehr gut, ja. Was sagst du? Der Paulus, Jesus, Petrus, Judas, Johannes, sie haben eigentlich alles aus dem Alten Testament gelehrt. Das Wort Altes Testament gibt es in der Bibel überhaupt nicht. Es war ein Testament von 1. Mose bis zur Offenbarung 22. Und auch Jesus hat aus dem Alten Bund, nicht aus dem Alten Bund, sondern aus dem Alten Testament gelehrt. Und ich finde es so interessant, mal unter diesem Aspekt mal zu überlegen, was hat uns Paulus besonders in den 13 Briefen gelehrt? Wie kommt er da drauf? Inspiration durch den Heiligen Geist, zuallererst ganz bestimmt. Aber er musste das ja auch biblisch begründen. Denn schon damals stand, dass wir es prüfen sollten am Wort. So, Bibel ist also nicht nur Information, Geschichte, sondern Bibel ist auch immer vom 1. Mose bis Offenbarung ein prophetisches Wort. Prophetisch heißt, dass Gott hindurch durch eine Person oder durch eine Sache spricht. Euer Gottesdienst zum Beispiel ist prophetisch von Anfang bis Ende. Auch die Predigt ist prophetisch. Auch die Lieder, wenn man genau hinhört, wird man feststellen, ein Lied spricht mich ganz besonders an. Das ist immer das Lied, das Gott dir heute sagen möchte. Und das mag bei jedem anders sein. So haben wir eine Lobpreiszeit und die Bibel sagt in Psalmen, das Lied des Herrn. Also wo Gott zu uns zu einem persönlichen sprechen möchte. Mir ging es heute, ein Lied, habe ich sofort mein Herz. Habe ich gedacht, das will mir jetzt Gott heute sagen. Und dieses Lied ist, das Lied des Herrn ist immer da. Achtet mal drauf beim Lobpreis. Ich möchte heute einen Bereich, ich habe das schon mal angesprochen hier, als ich vor, weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahren hier war, dass im Alten Bund ganz oft den Weg eines Christen von der Bekehrung bis in die Ewigkeit schon im Alten Bund dargestellt ist in ganz vielen Geschichten. Ob es der Weg von Israel nach Kanaan war, ob es der Weg von Elia zur Entrückung war, Elia der Prophet, ob es die Tore von Israel sind. Also in ganz vielen Geschichten ist eigentlich schon das Neue Testament der Weg eines Christen hin zu Gott dargestellt. Und heute möchte ich mit euch mal etwas anschauen. In 1. Korinther 3, 16 heißt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? In der Offenbarung, fast am Ende, Offenbarung 21 steht: Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, der Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Das war das himmlische Jerusalem. Wir haben mal bei den Pfadfindern ausgerechnet, wie groß es ist. 2000 Kilometer lang, 2000 Kilometer tief und 2000 Kilometer hoch. Und wir haben gesagt, wenn jeder einen Raum hätte, etwa in der Größe von diesem Raum hier, dann haben 17 Milliarden Menschen Platz drin. Schon eine Menge Platz, gell? Ja, ist kein kleines Jerusalem. Aber Jerusalem ist kein Gebäude. Jerusalem, das sind wir, der Tempel Gottes, das sind wir. Gott wohnt in unseren Herzen. Er wohnt nicht in Gebäuden von Menschen gebaut. Viele Leute gehen in ein Gebäude und suchen Gott und meinen, in einer Kirche findet man Gott eher. Ich mag auch Kirchen, ich mag auch gerade die alten Kirchen. Und wenn ich Gelegenheit habe, gehe ich da gerne auch hin oder mache Ausflüge mit meinen Enkeln. Und es hat auch Sinn und Zweck für uns heute. So, ich tue mal heute mit euch etwas anschauen. Kann man das noch lesen hinten?
Stift-CD, ja.
Kann man noch lesen? Okay. Wenn wir uns die Stiftshütte anschauen, dann sehen wir, die Stiftshütte ist ja ein Abbild vom Tempel, dem festen Gebäude in Jerusalem. Aber als Gott ausgezogen ist mit Israel Richtung Kanaan, da hat er mit der Stiftshütte schon Dinge bezweckt. Erstens, er wollte wohnen beim Volk. Und zweitens, er wollte dem Volk zeigen, welchen Weg sie zu gehen haben. Nicht nur von Ägypten bis nach Kanaan, sondern jeder persönlich auch in seiner Nachfolge von Jesus. Also er baute die Stiftshütte als ein Schattenbild des zukünftigen Tempels. Beides, Stiftshütte wie auch Tempel, sind innen drin gleich aufgebaut. Wo hat der Mose den Plan her, wie die Stiftshütte aussehen soll? Richtig. Gott hat ihm erlaubt, dass er in den Himmel sah und sah dort die Stiftshütte. Ja. Und im Himmel war sie schon vorher vorhanden. Und Mose weiß da nichts anderes, als in einer unwahrscheinlichen, detaillierter Beschreibung die Stiftshütte darzustellen. Und ich kann heute das nicht alles ansprechen, vielleicht nur 10%, was ich meine, das wichtig ist, die anderen 90% müsst ihr selber lesen. Jedes bisschen, und wenn es nur die Zentimeter einer Länge sind, oder das Material von, es sind ja 50, 60 Materialien drin, jedes bisschen hat eine Bedeutung auf Jesus hin und auf die Nachfolge Christi. In der Bibel spielen die Farben eine Rolle, in der Bibel spielen die Zahlen eine Rolle, in der Bibel spielen die Edelsteine oder die Metalle eine Rolle, in der Bibel spielen die Stoffe eine Rolle, in der Bibel spielen die Dächer, es sind ja mehrere Dächer übereinander in der Stiftshütte, jedes Dach hat eine Bedeutung für uns persönlich. In der Bibel spielen jedes Detail in der Stiftshütte selber, jedes Gerät, jedes Ding hat eine Funktion für uns heute. Ein paar Dinge spreche ich an und reg uns an, vielleicht mal darüber nachzudenken. Es gibt in Mose 2, 2. Mose, 4 Beschreibungen der Stiftshütte. 4-mal wird die Stiftshütte detailliert, einmal total detailliert beschrieben. Bis ins Kleinste, bis die kleinen Ringe, wo die Leinwand dran hing und so weiter. Das hat alles einen tiefen, tiefen Sinn. Erinnert uns das an irgendetwas, wenn ich sage, 4-mal wird die Stiftshütte beschrieben? Wenn die Stiftshütte ein Bild auf Jesus ist, wie oft wird Jesus beschrieben? Wie viele Bücher schreiben? 4 Evangelien. Da haben wir eine Parallele und mit den Parallelen fange ich an. Noch etwas. Ich hoffe, es wird euch nicht zu viel. Der ganze Aufbau der Stiftshütte, die ich jetzt hier auch aufmale, ist auch chronologisch. Das heißt, Gott hat eigentlich mit den Reformatoren wie Luther, Zwingli, Calvin und so weiter wieder angefangen, die Stiftshütte im Geist zu bauen. Nicht in der Realität, sondern im Geist zu bauen. Nebenbei gesagt, wisst ihr, was Leib auf Hebräisch heißt? Leibeszelt. Wir sind auch ein Zelt, in dem Gott wohnt. Wir sind die Stiftshütte. Wir sind der Tempel, hat Paulus ja auch erkannt und gesagt, ihr seid der Tempel, nicht das Gebäude ist der Tempel, sondern du bist ein Teil von diesem Tempel. Du wirst dich wiederfinden nachher. Also es gibt 4 detaillierte Beschreibungen der Stiftshütte, wie auch im Neuen Bund dann 4 Evangelien Christus beschreibt. Am Eingang der Stiftshütte hier unten, da lagerte sich einer der 12 Stämme. Direkt, der hat sich immer, das war der größte Stamm, der hat sich immer am Eingang gelagert. Wo sie auch immer unterwegs waren in Kanaan, Juda war am Eingang. Weiß jemand, was Juda auf Deutsch heißt? Sehr gut. Ja, ich mache eine Unterrichtsstunde heute. Judas heißt Lobpreis. Also man kam nicht in die Stiftshütte rein, man musste durch Juda hindurch. Was heißt das für uns? Lobpreis ist der Weg, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir machen nicht ein bisschen lalala hier, weil das so nette Lieder sind, ja, sondern weil wir in die Gegenwart Gottes kommen. Gut, und Luther hat dann irgendwann mal erkannt, nicht die Selbstgeißelung, Luther hat sich ja selber geschlagen mit Peitschen und mit Drähten und Stacheldraht um den Bauch und Kieselsteine in die Schuhe und hat gemeint, wenn er leidet, kommt er Gott näher. Das hat nicht gestimmt. Er hat etwas entdeckt im Alten Testament und später hat es Jesus gelehrt und dann hat es der Paulus auch noch gelehrt, der Gerechte wird aus. Das war der Schlüssel zur Reformation. Das war der Schlüssel, wenn Luther dieser Satz ihn nicht angesprungen hätte, so rum war es, ja? Wenn dieser Satz, dieses Wort Gottes ihn nicht angesprungen hätte, würden wir heute nicht hier sitzen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und deswegen, Luther hat damals entdeckt, dass die Gerechtigkeit Christi uns allein fähig macht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. So, deswegen, wenn wir die Stiftshütte anschauen, dann war da drumherum eine weiße Leinwand. Und es gab einen drinnen und es gab einen draußen. Und Luther hat gesagt, wer Christus nicht aufgenommen hat in sein Leben, hat nicht die Gerechtigkeit Christi auf seinem Leben und somit keinen Zugang, weder in den Himmel noch in die Gegenwart Gottes. So, du bist getauft, du hast die Gerechtigkeit Christi angezogen. Selbstgerechtigkeit nützt gar nichts, müsste ich hier glaube ich nicht sagen, soweit kenne ich euch ja fast alle. Aber jedes gute Werk, jede gute Tat bringt mich nicht in den Himmel. Kennt ihr die Geschichte mit den 6000 Punkten? Wer kennt die? Doch, die meisten, ja. Wenn nicht, dann fragt er die Rita, die bringt euch eine CD mit aus dem Buchladen, eine DVD. Da kamen Leute in den Himmel und dann sollten sie ihre, und der berief sich auf seine Werke und hat dann aufgezählt, was er alles Gutes getan hat, schon von Kind auf. Und ein Engel hat dann zusammengerechnet Punkte dafür und hat gesagt, du hast 60 Punkte. Und er sagt, selbstgerecht, ja. Und der Engel hat gesagt, das reicht aber nicht. Dann sagt der Mann, und wie viel brauche ich? Dann sagt der Engel, 6000. Ja, nein, hör mal auf. War alle mal. Hör mal auf. 6000 Punkte, das schafft doch kein Mensch. Wie er sagt, sieht er, wie einer durchs Tor hineingeht in den Himmel und sagt, und der? Und dann sagt der Engel, der hat 6000 Punkte. Wie bitte? Sagt er, der hat 6000 Punkte geschenkt gekriegt von Jesus. Hast du deine 6000 Punkte schon abgeholt, geschenkt? Wo gibt es das? Alle Religionen verlangen Leistung. Oh, danke, Claudia, Bianca. Alle Religionen verlangen Leistung, nur Jesus nicht. Er hat alle Leistung erbracht. Amen. Also wir haben außen eine weiße Leinwand, die ganz klar zeigt, wer drinnen ist und wer draußen ist. Und hier unten sind vier Teppiche. Und hier vorne haben sie Lämmer verkauft zum Opfern. Man musste erst ein Lamm kaufen und das Lamm wurde dann geschlachtet. Und wenn du kein Lamm oder wir nennen es ja auch Sündenbock, ja, wo wir unsere Hände auflegen und sprechen unsere Sünden auf und dann wird das Lamm geschlachtet für meine Schuld und dann ist mir meine Schuld damals durch das Blut des Lammes bedeckt. Heute aufgelöst, existiert nicht mehr für Gott. So, hast du dein Erlösungslamm? Was hat der Johannes der Täufer gesagt, als er Jesus gesehen hat? Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das ist unser Lamm. Und ohne Lamm gibt es keinen Zugang zur Stiftshütte. Dann haben wir hier die vier Teppiche. Und die vier Teppiche, der erste Teppich war Purpur, der zweite war Scharlach, der dritte war Rot und der vierte war Blau. Das ist ein Bild auf die vier Evangelien. Matthäus, Purpur. Von was spricht Matthäus? Von König aller Könige. Purpur ist die Farbe der Könige. Purpurmäntel tragen nur die Könige. Er spricht vom Löwen, auch der König der Tiere. Und wenn du schaust, Matthäus Evangelium ist voll mit Zitaten aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht wie viel, 300, 400 Verse bestimmt. Und spricht immer von Jesus, dem König Israels. Na, das geht so weit. Wir bleiben mal hier, dann kommt der Markus. Markus spricht von dem, der gearbeitet hat ohne Ende. Markus Evangelium ist das kürzeste Evangelium mit den meisten Wundern drin. Markus interessiert nicht die Weihnachtsgeschichte. Markus interessiert nicht die Predigten. Markus interessiert, was hat Jesus gemacht. Ihn haben die Wunder interessiert. Er hat den Petrus interviewt. War Mitarbeiter von Petrus und hat dann aufgeschrieben. Das symbolische Tier für Matthäus ist der Löwe. Das symbolische Tier für den Markus ist der Ochse, der gedroschen hat, der geschafft hat. Dann kommt der Lukas. Lukas war vom Beruf Arzt. Du kennst die Bibel gut?
Ja, ich habe das alles gelernt, weil ich habe die Stiftshütte in Lausanne von der Bibelschule aus, wurde die 1:1 nachgebaut und das ist für mich eine Wiederholung.
Wunderbar, ja. Also Lukas war Arzt und Lukas hat Jesus als Mensch gesehen. Alle menschlichen Regungen, Emotionen sind im Lukas-Evangelium drin. Im Lukas-Evangelium steht der kürzeste Vers in der Bibel, er weinte. Und deswegen, Lukas hat kein Tier, kein symbolisches Tier, aber Tierblut ist Scharlach, ja, der Teppich war Scharlach, der war rot, menschliches Blut, und dann kommt der Johannes, der war blau, und Johannes erzählt von Jesus, der vom Himmel kam. Die Weihnachtsgeschichte in Johannes heißt, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, und dasselbe war am Anfang bei Gott, und dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen deine Herrlichkeit. Das ist eine ganz andere Weihnachtsgeschichte als die menschliche Weihnachtsgeschichte. Er kam vom Himmel. Deswegen, das Tier für den Johannes ist der Adler. So, und wenn ihr mal einen kleinen Ausflug macht nach St. Cyriac in Sulzburg und geht in die ganz alte Kirche rein, die älteste auf dieser Seite hier vom Rhein, da seht ihr einen Taufstein, da ist ein Kupferdeckel drauf und auf dem Kupferdeckel ist ein Löwe, ein Ochse, ein Engel und ein Adler. Die haben das vor 1000 Jahren schon kapiert. Heute spricht kein Mensch mehr darüber. Wenn ihr auf die andere Seite vom Rhein geht, die älteste Kirche auf der anderen Seite ist in Ottmarsheim, auch nicht weit weg von hier. Zwei Dörfer weiter, wenn man über die Grenze fährt. Dort ist ein großes Deckengemälde. Da ist der Matthäus mit dem Löwen, der Markus mit dem Ochsen, Johannes mit dem Adler und der Lukas mit nichts. Mit keinem Tier. Mich begeistert es, weil, musst du mal vorstellen, schon 1500 Jahre vor Jesus leiblich kam, bevor die Evangelien geschrieben worden sind, waren die Propheten schon eingearbeitet in der Stiftshütte und nicht nur einmal, sondern
ist der Bahnhof. So. Das ist das Heiligtum. Und das ist das Allerheiligste.
Aber ich will zu viel sagen.
Diese drei Teile stehen auch symbolisch für
wir sind der Tempel.
Leib, Seele und Geist stehen auch für Jesus, Heiligen Geist und den Vater. Könnte ich jetzt alles im Detail erklären, wie ich auf diese Gedanken komme. Hier ist welches Licht im Pfarrhof? Tageslicht, Sonne. Und hier ist der Leuchter. Und hier die Gegenwart Gottes. So, dann gehen wir noch ins Detail. Es sind auch drei Tore, wenn man so will, oder Türen oder Bereiche, die man betritt. Es ist so, wie der Paulus gesagt hat, er war im dritten Himmel und hat die Stimme Gottes gehört. Hier war die Gegenwart Gottes. Hier war die Gegenwart Gottes manchmal so stark da, dass man die Hand vor den Augen nicht gesehen hat. So ein helles, helles Licht. Weil so war die Gegenwart Gottes da. So. Wir haben hier als erstes deshalb Luther erkannt, die Gerechtigkeit und der Brandopferaltar steht für Golgatha, jawohl. Auch das hat Luther erkannt, Jesus ist für uns gestorben. An Jesus kommen wir nicht vorbei. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel. Manche sagen, ja, es gibt ja viele Religionen. Letzte Woche hat mir ein junger Mann versucht zu erklären, dass man ja alle Religionen irgendwo den Weg zu Gott finden kann. Stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Niemand kommt zum Vater, der durch mich sagt, Jesus. Nach Luther, vor 500 Jahren, kam eine neue Bewegung. Die haben nämlich erkannt, dass da noch was in der Bibel steht. Jesus annehmen und sich taufen lassen. Hier war es Waschbecken. Das war die Baptisten, Brüdergemeinde, Mennonitenbewegung, die nach der Reformation kam. Also ich sehe es parallel immer noch auch chronologisch, die Sache. So, nach dem Waschbecken. Nach der Baptisten, so 1840, 1850, 1860 rum, entstanden Gemeinschaften in Deutschland, überall, nicht nur in Deutschland, aber hier ausgehend. Herrnhut war eines der Sachen, die Brüdergemeine in Herrnhut, Zinzendorf oder Liebenteller Mission und AB-Verein und Süddeutscher Gemeinschaftsverband. Etwa 300 verschiedene Gemeinschaftsverbände, die innerhalb der Landeskirche waren, wo eins nicht mehr zählte, der Prediger musste nicht mehr Theologie studiert haben, kein Abi haben, sondern er musste eine Berufung haben. Hier haben die Priester ihre Priesterkleider angezogen, hier waren der Kopfbund, dem Herrn geweiht stand da drauf, und waren die Priestergewänder. Allein die Tatsache, dass Jesus für uns gestorben ist und die Annahme davon und die Berufung dazu macht uns zu einem Priestertum aller Gläubigen. Amen. Also bitte, bitte, keine Pastorenverherrlichung. Heiter sein muss nicht ein Pastor haben. Der Pastor ist nach außen Pastor, zur Welt hin. Was ihr braucht, ist jemand. Berufene Leute, die den Berufen haben, hier euch das Evangelium weiter zu sagen. Man muss nicht einen Pastor haben, einen Titel tragen, ein Kardinal oder ein Bischof oder sogar noch ein Papst, obwohl in der Bibel steht,
niemand anders als den leiblichen Vater sollen wir Papa nennen. Papst heißt der Vater, Papa. Ja, kommt von dem Wort Papa eigentlich. Ja. Okay, das war Vorwurf. Und jetzt geht's rein ins Allerheiligste. Zuallererst stand da ins Heiligtum. Der Leuchter. Der Leuchter steht für Geist allein macht die Gemeinde aus. Wenn hier kein Heiliger Geist wäre, wäre das keine Gemeinde. Der Heilige Geist allein, die Innewohnung in einer Versammlung, macht die Gemeinde zur Gemeinde, wenn der Heilige Geist da ist. Der Heilige Geist mit 7 Flammen steht in der Bibel drin, der 7-fache Gottesgeist. Der Heilige Geist, der Leuchter. Nach der Gemeinschaftsbewegung, so 1907 kam dann die eine Erweckungswelle, die Pfingstbewegung hat da ihre Anfänge gehabt in Los Angeles. Deswegen ist der nächste Schritt nach Reformation, nach Baptisten- oder Täuferbewegung, nach Gemeinschaft kam die Pfingstbewegung. Und der Leuchter steht für die Pfingstbewegung. Alles, was jetzt hier drin war, war aus Holz gemacht und mit reinem Gold überzogen. Holz steht für
das Kreuz.
Fürs Kreuz, für den natürlichen Mensch. Holz ist was natürlich Gewachsenes. Ja, für den natürlichen Mensch. Das Kreuz ist auch aus Holz. Ja, wir sollen unseren alten Menschen begraben, ja, oder ans Kreuz bringen. Aber dann mit reinem Gold überzogen. Gold steht für Reinheit, ja, für Himmlisches, für Ewiges. Gold rostet nicht. Gold ist das Einzige, was über tausende Jahre existiert, ja. Als beim Tutanchamun in seiner Pyramide seine Überbleibsel gefunden haben, waren tausende von Goldstücke und Goldgefäße und so weiter dabei. Wie neu. Nicht verrottet, nicht verrostet, nichts. Gold rostet nicht. Ja. Alle anderen Metalle kriegen eine andere Farbe über die Jahre hinweg. Okay. Gold steht also für Wahrheit. Wahrheit, oder ich sage mal ein anderes hebräisches Wort, übersetztes Wort, für himmlische Wirklichkeit. Wir verstehen Wahrheit als Gegenteil von Lüge. Aber das Wort, was da steht, meint eigentlich sowas wie himmlische Wirklichkeit. Das ist die Wahrheit. Jesus ist der Weg. Er bringt die himmlische Wirklichkeit zu uns. Und das Leben, ja. So, da war der Leuchter und dann kam der Räucheraltar. Räucheraltar steht für, da haben sie alle möglichen Kräuter drauf gemacht und Spitzereien, die gut rochen. Der Räucheraltar steht für, nee, Anbetung. Anbetung, Fürbitte, Gebete, die Aufsteigen vor Gott. Es gibt eine Räucherpfanne, da heißt die Gebete der Heiligen. Also alles, was ich euch hier sage, ist nicht aus Didi erfunden. Dafür gibt es überall biblische Verse und Belege, die das auslegen. Der Räucheraltar steht also für Gebete, für Fürbitte. Nach der Pfingstbewegung kam die charismatische Bewegung. Ganz stark betonte Lobpreis. In der Zeit habe ich mich bekehrt. Es war so in den 60er, 70er Jahren. Damals entstand die Jesus People Bewegung, auch hier in Heidersheim. In der Halle oben gab es Versammlungen von der Band 79, glaube ich, hieß die aus Köln, waren die da und die haben Lobpreisabende in der Halle gemacht. Du warst auch dort. Schon lange her, gell? Schon 50 Jahre. Ja. Und ich weiß noch, da war so eine Gegenwart Gottes, dass die Leute reihenweise umfielen. Ja. Ja, ja, ja. So, also der Räucheraltar steht für Anbetung, für Fürbitte, für Gebete, für die sogenannte charismatische Bewegung, die dann in den 60er, 70er Jahren stand. Und dann hatten wir hier noch einen Tisch. Und da waren Schaubrote und ein Krug mit Wein drauf. Ja. Für was steht dieser Schaubrottisch? Was meint ihr?
Jesu Leib.
Wie bitte?
Jesu Leib.
Ja, beim Abendmahl steht es für Jesu Leib. Hat aber noch eine interessante, tiefere Bedeutung, die erst die letzten 10 Jahre so weltweit hervorkam. Die Frage der Identität. Identifizieren wir uns mit dem Wort Gottes? Können wir auch sagen, wenn Gott uns anschaut, dann sieht er Christus? Oder bist du immer noch auf diesem Minusweg, wo du denkst, was bin ich denn für ein schlechter Christ? Ja, ich kann doch nichts. Wer bin ich denn schon? Bist du wieder Aaron, der Mose, der gesagt hat, ich kann nicht reden. Frag meinen Bruder. Ja. So, wie denkst du über dich selber? Die Frage der Identität. Das ist die sogenannte Vaterbewegung, die fing so 1990 rum an und hält noch an. Und nachdem ist dann der Gnadenthron mit den Engeln, da waren die 10 Gebote drin als Tafeln, der Stock von Mose und ein Krug mit Manna. Verborgen in diesem Gnadenthron. Das ist kein Richterstuhl, es ist ein Gnadenthron. Wenn wir also zu Gott kommen, kommen wir hin, weil wir die Gnade haben, hinzukommen. Wenn wir die Gnade angenommen haben, hier geht es nicht um Gericht, sondern hier ist schon alles gerichtet. Diese 3 Sachen stehen für Jesus in Person. Er ist das lebendige Gesetz, Wort Gottes geworden, die 2 Tafeln. Er ist die Speise für die Gläubigen, der Krug, ja, mit dem Manna drin. Manna ist so ähnlich wie Popcorn, glaube ich, wenn ich es recht weiß. Und der Stock von Mose, der plötzlich Blütentrieb wieder, ja, ein Bild auf Führung, ja, auf Leitung durch Jesus in Person. Die 2 Cherubime, nicht 3, wir hatten eigentlich in der Schöpfung 3 Cherubime, Gabriel, Michael und Luzifer. Aber der Luzifer meinte, er müsste Gott sein und Gott hat ihn rausgeworfen. Also nur 2 Cherubine, die über diesen Gnadenthron wachen. So, Identität. Wenn wir also nochmal anschauen, Reformation, Täuferbewegung, Priestertum aller Gläubigen, Pfingstbewegung, charismatische Bewegung, Vaterbewegung, also Identität. So, wo stehen wir heute? Das findest du in keinem Buch.
Im Allerheiligsten.
Hä?
Im Allerheiligsten.
Manche stehen hier. Ja. Sag ich mal. Kurz vor dem Eintritt ins Allerheiligsten, hier ist nämlich eine Drückung. Hier kommt die Gegenwart Gottes hin. Wir stehen kurz zuvor. Gott hat die letzten 500 Jahre die Hütte Davids wieder aufgebaut. Seht ihr das? Schon vorgebildet vor 3.500 Jahren in der Stiftshütte. Ist es nicht phänomenal? Gott hat einen totalen Plan. Bei ihm läuft nichts willkürlich. Gott geht Schritt für Schritt mit uns. Hast du Jesus das Lamm angenommen? Ist er für alle deine Schuld gestorben? Bist du abgenabelt von dem alten Leben und getauft? Bist du ein Priester des Allerhöchsten? Hast du den Heiligen Geist in dir drin? Bist du ein Anbeter? Jemand, der weiß, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet? Ein Fürbitter? Hast du die Identität, wenn Gott dich anschaut, dass er sagen kann, alles, was Christus ist, sehe ich in dir? Oder bist du immer noch in dem erfolgreichen Geschwätz des Teufels als deine Identität in deinem Charakter? Der Teufel ist ein Lügner. Ein erfolgreicher Lügner. Aber Jesus ist der Sieger. Amen. Ja. Und letztendlich stehst du auch hier. Stehst du mit mir hier? Bist du den Weg gegangen? Du kannst diesen Weg, abgesehen bei Elia sehen, in den 8 Stationen von Elia bis zur Entrückung. Du kannst ihn sehen in den Toren Jerusalems, was anfängt mit Schaftor. Und das nächste Tor heißt Wassertor. Und du kannst den gleichen Weg nachvollziehen. Wenn du den Weg anschaust von Ägypten bis nach Kanaan, findest du den Weg auch wieder. Und ich glaube, dass Jesus wirklich diese ganzen Geschichten benutzt hat, um den Leuten mit dem Alten Testament die Wahrheiten des Neuen Bundes zu zeigen. Weil er hatte das schon so von Anfang an im Sinn, seine Kinder rauszuführen aus Ägypten. Ägypten heißt dunkles Land. Ja, wir sind versetzt von dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts seines Sohnes. Bist du im Reich seines Sohnes? Ist in dir Licht oder gibt es da noch Finsternis, weil du irgendwas verbirgst, was niemand wissen darf? So, hat noch jemand einen Gedanke dazu oder eine Frage? War für dich was neu dabei? Will jemand sagen? Ein Satz. Was war für dich?
Vorhang von Stiftshütte. Der Vorhang. Ja. Der Vorhang ist zerrissen, das heißt, habt ihr Zugang ins Allerheiligste? Oder?
Ja.
Ja?
Ja.
Da stehe ich davor, sondern ich habe Zugang.
Du hast Zugang, ja?
Ja.
Ja, ja. Weil du den Weg gegangen bist.
Ja.
Du hast hier keinen Zugang.
Ja, das ist schon klar.
Ja. Aber du hörst Evangelium. Ohne Evangelium kommst du nicht in die Gegenwart Gottes. Wenn die Menschen dich hören, da ist ein Lamm für uns geschlachtet. Und wenn wir uns mit ihm gleich tun, dann geht für uns die Reise los eigentlich in die Ewigkeit. Gell? Noch jemand ein Gedanke? Noch etwas neu?
Das mit dem Schaubrot und das macht mich neu.
Okay. Das ist interessant, dass Jesus ja betet, Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir beziehen das vielleicht auf Essen. Das ist bestimmt auch richtig. Ja. Genau. Der Mensch lebt nicht vom Brot. Ja, 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 sehr gut, sehr gut. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Ja, und das Wort, da steht nicht Logos, sondern Rema. Gott spricht zu uns. Das ist wie bei diesem Lied des Herrn, dass uns plötzlich etwas bewegt, wenn wir es hören. Das ist dann so ein Rema, ein Reden Gottes. Und das wird. Diese Remas, diese Offenbarung ist Speise für unseren Geist. Wir nähren unseren Geist Unser Körper nährt sich von Lebensmitteln. Unsere Seele nährt sich von der Liebe. Aber unser Geist nährt sich von der Offenbarung, die Gott uns zeigt und gibt. War das zu schwer? Nachvollziehbar?
Sehr, sehr faszinierend.
Mich hat es gebufft. Also ich beschäftige mich bestimmt schon 20 Jahre mit dieser Thematik. Ich könnte noch ganz viel euch sagen darüber, über die Maß zum Beispiel oder über die Materialien und so weiter. Die haben alle eine tiefe, tiefe Bedeutung. Ja. Okay, aber ich glaube, das reicht für heute. Du bist dran.